Ja, Erntedankfest. Was gibt uns Gott? Wir sehen es in verschiedenen Farben, in verschiedenen Früchten, auch in Blumen, die das Herz und das Auge erfreuen. Ja, was fehlt eigentlich? Oder habe ich es übersehen? Die Frage ist, oh, danke. Die Frage ist, was ist unser Grundnahrungsmittel? Ja, genau. Brot ist da, aber die Ursache oder die Quelle des Brotes. Früher, bitte? Das habe ich nicht gesehen. Entschuldigt, ja, dann als entschuldigt, dann habe ich übersehen, denn es geht auch heute um das Korn. Da ist ein Bauer, der hat gesät, der hat geerntet. Und als er mit der Ernte fertig ist, stellt er fest, all sein Klagen, all sein Jammern im Frühjahr, das wird ja dies Jahr wieder nichts. Wieder ist es zu warm und zu trocken oder es war zu kalt, ist alles erfroren. Als die Ernte fertig ist, stellt er fest, Mann, eine Ernte. Das habe ich ja noch nie erlebt, so viel. Und da fällt mir immer wieder mal die Geschichte ein, die Lothar Ankerstein mal in Rostock erzählt hat zum Erntedankfest. Sie hatten ein großes Feld mit Weizen bestellt und in dem Jahr ist vieles erfroren. Und sie hatten vom Rat des Kreises, damals ja, stimmten die ja noch ab, was in der Landwirtschaft geschieht, den Auftrag, das Weizenfeld umzupflügen und etwas Neues darauf zu pflanzen. Und es gab so viel andere Arbeit, dass sie einfach nicht dazu gekommen sind, in der entsprechenden Zeit das Weizenfeld umzupflügen. Und als sie soweit waren und wollten umpflügen, da haben sie gesehen, ach, da kommt ja doch noch was. Da wird es ja doch noch mal grün. Und dann haben sie gesagt, wenn es so ist, dann lassen wir das wachsen. Und Lothar sagte, sie haben nie wieder so eine reiche Weizenernte gehabt wie in diesem Jahr auf diesem Acker. Unsere Hoffnung, unsere Befürchtungen, all das, was wir zurecht reimen und sagen, das geht nicht oder das muss besser werden, liegt doch letztendlich nicht in unserer Hand. Im Lukas 12, entschuldigt mal, muss ich von gucken, wo es ausgeht. Im Lukas 12 von Vers 15. Er sagte aber zu ihnen, habt Acht und hütet euch vor der Habsucht. Denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, das er an Gütern hat. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen. Und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann? Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist und meine Güter aufspeichern und will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und ist nicht reich für Gott. Was dieser Mann so am Anfang des Jahres gedacht hat beim Aussehen, weiß ich nicht, steht auch nicht hier geschrieben. Es steht nur geschrieben, dass er eine Ernte eingefahren hat, wie er sie sein Leben noch nicht erlebt hat. Und sicher hat er nicht die Ernte eingefahren. Denn ich kenne es noch aus meiner Kindheit und auch aus der Geschichte her. Hier in Mecklenburg gab es ja früher viele große Güter und ein Gutsherr ist zwar auf den Acker gegangen und hat geguckt, ob die Knechte und Mägde richtig arbeiten und hat geguckt, ob es sich lohnt, was die da einbringen. Aber selbst Hand angelegt werden wohl die wenigsten haben. Ja, seine Ernte ist groß, vielfach. Und wie geht er damit um? Ach, jetzt habe ich aber. Jetzt kann ich mir mein Leben schön machen. Jetzt habe ich für viele, viele Jahre einen großen Vorrat. Und wenn es im nächsten Jahr nicht so wird, dann habe ich trotzdem noch genug. Und wenn da noch 2 Jahre schlechte Ernte sind, habe ich trotzdem noch genug. Aber was soll werden? Ich kann ja nicht alles verderben lassen. Ich kann es ja nicht einfach umkommen lassen, das geht doch nicht. Und das, was ich geerntet habe, muss ich ja auch verwalten. Und darum ist es wichtig, neue Scheunen zu bauen. In die alten passt das nicht rein. Für mich war das schon immer ein Rätsel, aber Jesus hat es so erzählt. Warum musste er die alten Scheunen abbrechen? Die hätte er ja trotzdem nutzen können und dafür vielleicht nur 2 neue bauen oder wie auch immer. Aber das sagt Jesus nicht. Er sagte, weg mit dem alten Kram. Alles weg. Und dann wird neu gebaut. Ich muss doch beweisen und zeigen, was ich habe, was ich kann. Können wir in unserer Zeit, wo doch alles ganz anders läuft, da wird über UPS gesät, geerntet, da wird vorher geplant, wie ist das Wetter, wie wird es werden und dann können wir loslegen. Das war früher doch ein bisschen anders. Aber mir fiel bei dem so ein, dieser Mensch hat gedacht, ich habe etwas geschaffen. Meine Leute richtig angewiesen, die haben das gemacht, was ich gesagt habe und jetzt habe ich den Erfolg. Die Jüngeren kennt es nicht mehr, aber die Alten kennt es noch. An den Erntewagen in den 50er Jahren stand dann, auch ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Was brauchen wir Gott? Wir sind es, die alles in der Hand haben. Wir werden es schaffen. Und genau so kommt mir dieser Mann vor, von dem Jesus hier oder den Jesus als Gleichnis erzählt. Wir haben es im Eingangslied gehört. Alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn. Drum dankt ihm dankt und hofft auf ihn. Er sendet Tau und Regen. Er sendet alles das, was nötig ist. Und er hat es in seiner Schöpfung schon festgelegt, dass so ein kleines Weizenkorn, wenn es in die Erde fällt, einen neuen Keim treibt und neue Frucht bringt. Das hat kein Mensch geschaffen und wird auch kein Mensch bis heute schaffen. Was da noch möglich ist, weiß ich nicht. Ich scheue mich immer davor zu sagen, das wird Gott nie zulassen. Ich kenne noch die Aussage, Gott wird nie zulassen, dass der Mensch auf dem Mond landet. Gott hat gesagt, macht euch die Erde untertan. Ich bin da vorsichtig, ich weiß nicht, was da alles noch passiert. Aber bis heute können wir sagen, es ist dem Menschen nicht gelungen, in irgendeiner Form, in irgendeiner Pflanze, in irgendeinem menschlichen Wesen, in einem tierischen Wesen Leben zu erzeugen. Das hat Gott in seiner Schöpfung in die Menschheit, in der Saat hineingelegt. Und darum gebührt ihm der Dank. Und der ist bei diesem Mann jedenfalls nicht zu spüren. Ich habe geschaffen. Ich muss mir. Gott ist es, der Wachstum und Gedeihen schenkt. Das haben wir sicher alle, die schon mal einen Garten bewirtschaftet haben oder alle, die auch schon mal mit irgendwie Landwirtschaft in Berührung gekommen sind, erlebt, dass bei gleicher Arbeit, bei gleichem Eifer, bei gleichen Voraussetzungen, ob es jetzt Dünger ist, Mist oder was auch immer, doch ganz unterschiedliche Ernten erfolgen. Ist nun mal so. Und darum ist es auch wichtig, dass wir uns darauf besinnen, dass bei allen Mühen Gottes ist, der Wachstum und Gedeihen schenkt. Und darum gebührt Gott der Dank. Und Jesus erzählt in diesem Gleichnis nichts, auch nicht einmal einen Gedanken davon, dass dieser Mann an Gott gedacht hat und Gott etwas gegeben hat oder ja, ihn erst einmal nur dafür gedankt hat. Ich will abbauen, abreißen und neu bauen. Er hat vergessen, das, was in Israel Mode war und das, was eigentlich schon in der Schöpfung festgelegt ist. Und wir hören es schon in den ersten Blättern der Bibel, dass Kain und Abel beide Gott opferten. Kain brachte von den ersten Früchten des Feldes und Abel von den ersten Tieren seiner Herde. Von Anfang an wurde Gott gedankt für das, was er gegeben hat. Mit welchen Gedanken? Das sei dahingestellt. Wir wissen, dass das Opfer von Kain nicht angenommen wurde, aus welchem Grund auch immer, steht nicht geschrieben. Aber es war einfach dem Menschen gegeben, Gott zu danken für das, was Gott geschenkt hat. Und in Israel setzte sich das fort und Gott hat es auch im Gebot festgelegt: Du sollst von allem, was du bekommst, den Zehnten geben. Den Zehnten. Mensch, 100% habe ich. Und jetzt soll ich den Zehnten davon abgeben, dann bleiben mir ja bloß noch 90. Das geht doch nicht. Man kann auch die Rechnung anders machen. Das, was Gott uns geschenkt hat, ob es jetzt an Früchten ist oder ob es an Finanzen ist oder an irgendeinen anderen materiellen Dingen, sagen wir, bleiben wir mal beim Geld. Ich bekomme so und so viel Geld, dann bezahle ich alle meine Kosten, dann bezahle ich meine Lebensmittel, die ich kaufen muss und dann bleibt noch was übrig. Naja, gut, von dem könnte ich ja Gott noch den Zehnten geben. Das ist aber wohl von Gott nicht gewollt. Sondern von allem sollst du den Zehnten geben. Und Gott sagt zu seinem Volk Israel: Prüfet mich, wenn ihr das tut, ob ihr dann Mangel leidet. Dieser Mensch hat weder Gott gedankt, noch sich an die Regeln oder an die Norm gehalten, Gott zu opfern. Er sah nur sich und seine Vorteile. Und er verfügt über seine Zeit. Ist uns das schon mal bewusst geworden? Dass ein Mensch über seine Zeit verfügt? Ich habe noch viele Jahre. Und für diese vielen Jahre habe ich ja nun erstmal einen guten Vorrat. Und wenn es dann noch Zinsen bringt, dann wird das noch mehr. Dann kann ich vielleicht sogar von den Zinsen leben. Es ist doch alles in Ordnung. Und wie schätzt Gott die Sache ein? Wie sagt Gott zu seiner Zeit? Du Narr, diese Nacht ist dein Leben vorbei. Deine ganze Planung über die Jahre, die du festgemacht hast, ist vorbei. Wir kennen den Ausspruch, ist auch biblisch fundiert. Wenn wir uns etwas vornehmen, dann sagen wir, so Gott will. So sollen wir auch sagen, so steht es auch in der Schrift. Wir nehmen uns etwas vor, das ist auch gut und richtig. Wir sollen auch etwas planen, aber wir müssen uns eben auch damit abfinden, dass unser Leben eben in Gottes Hand ist. Mein Vater sagte immer, junge Leute können sterben. Und das sehen wir ja auch an manchen Kleinkindern, die gerade vielleicht geboren sind und nicht lebensfähig sind. Das sehen wir an Kindern, die plötzlich krank werden. Auch kleine Menschen, kleine Kinder können plötzlich erkranken. Da gibt es junge Leute voller Kraft, jetzt geht's aber los im Leben. Mein Vater hatte mit 21 Jahren einen Schlaganfall, dass der Arzt zu ihm gesagt hat, Heiler, Sie werden maximal 30 Jahre alt und arbeiten können Sie in Ihrem ganzen Leben nicht, das lässt Ihr Herz gar nicht zu. Er ist knapp 81 Jahre geworden, ein paar Wochen fehlten ihm. Und dieser, mein Bruder, der da hinten sitzt, der sagt, wenn ich das leisten will an körperlicher Arbeit, was unser Vater gemacht hat, dann brauche ich 2 Leben. Also so war die Einschätzung des Arztes, völlig irre, aber Gott hat es ihm das geschenkt. Aber auch junge Leute in der Kraft ihrer Jugend sind nicht davor gefeit. Und dann gibt es Leute, unser Paul, 93 Jahre alt, ich will 100 werden, es steht auch in Gottes Hand, aber auch dieser Wunsch ist da und er hat noch den Lebensmut. Es steht in Gottes Hand, unsere Zeit. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist wiederum die Schöpfung. 6 Tage sollst du arbeiten und am 7. Tag sollst du ruhen. Wir wissen, dass dieser Rhythmus heute nicht eingehalten werden kann. Dass es Menschen gibt, die auch am 7. Tag arbeiten müssen. In ihrem Beruf, in dem sie stehen. Aber sie brauchen dennoch Ruhe und Erholung. In Israel wurde der Sabbat gehalten. Die Völker ringsum interessierten sich nicht für den Sabbat. Sie arbeiteten 7 Tage. Und der Erfolg war auch nicht besser als bei Israel, die sich an das Gesetz gehalten haben. 6 Tage sollst du arbeiten und dann sollst du einen Ruhetag einlegen. Der Tag des Herrn. Im Neuen Testament ist es der Sonntag, der 1. Tag der Woche, der als Tag des Herrn bezeichnet wird. Aber Gott möchte eben auch von der Zeit her uns etwas sagen, uns etwas geben, aber auch von uns etwas haben. Und wenn wir es nicht müssen, dass wir arbeiten müssen oder dass wir krank sind, dann sollten wir schon die Möglichkeit der Gemeinschaft mit der Gemeinde und mit Gott nutzen. Und ein letzter Gedanke, was hätte dieser Mann noch tun können? Es geht einmal um den Dank gegen Gott. Es geht gegen das Opfer, gegen Gott oder das Gott will. Und es geht gegen die Zeit, die Gott festgelegt hat. Aber was hätte er noch tun können?
Er hätte einfach den Bedürftigen was geben können.
Genau. Er hätte gar keine Scheunen abbrechen müssen, sondern die gute Ernte einfahren und vielleicht, sage ich mal, ganz primitiv angefangen, seinen Mägden und Knechten, die ihm die Ernte eingefahren haben, einen besseren Lohn zu geben. Mehr als das, was sie üblich so als Tagegeld bekommen haben. Und Gott hat im Gesetz festgelegt, ihr habt alle Zeit Arme bei euch. Es wird so sein. Aber ihr sollt die Armen nicht allein lassen. Ihr sollt die Armen unterstützen und ihnen die Lebensgrundlage schaffen, dass sie bestehen können. Haben wir da auch noch etwas von zu lernen? Haben wir genauso vielleicht wie der Reiche sagen, ach, Gott hat mein Leben gesegnet. Es ist ja alles so schön in meinem Leben. Und jetzt kann ich genießen. Ich kenne auch in unserer Zeit die Art und Weise, wenn jemand krank ist, wenn jemand arm ist, wenn jemand nicht genug zum Leben hat, dann glaubt er einfach nicht. Nein, es gibt kein Evangelium, das uns den Wohlstand verkündigt. Gott schenkt auch Leuten, auch in unserer Zeit, auch gläubigen Leuten Reichtum und Vermögen. Aber jeder muss mit dem so umgehen, wie Gott es ihm schenkt und wie es möglich und nötig ist. Und ich denke, ich sage nicht zu viel, wenn wir in unserem Leben alle etwas übrig haben, das wir einmal Gott geben könnten als Opfer, aber dass wir auch noch so viel übrig haben, dass wir unseren Nächsten zur Seite stehen können. Gott, dem Geber danken, Gott, dem Geber geben, was ihm zusteht, Gott, Herr, über unsere Zeit, über meine Zeit sein zu lassen und im Auftrage Gottes an unseren Mitmenschen zu handeln. Das sollte uns, oder das ist mir jedenfalls auch wichtig geworden an diesem Text, und das sollte uns auch wichtig werden. Amen.